Liebe Heilige, heute Morgen kommen wir zur Botschaft 2 dieser Konferenz. Der Titel dieser Botschaft ist Eine Vision vom Thron Gottes, das geistliche Geschehen hinter der Weltsituation und Christus als das Zentrum der Verwaltung Gottes sehen. Wir sind uns alle bewusst, dass wir jetzt in einer besonderen Zeit in der menschlichen Geschichte leben. Ich glaube, in unserem Geist haben wir das Gefühl, dass wir in der letzten Zeit dieses Zeitalters leben. Es geschehen viele Dinge um uns herum, auch neben dieser Pandemie, die Weltsituation in all den Ländern. Viele Dinge geschehen um uns herum in der Weltsituation. Und wir sind hier in dieser Konferenz und wir schauen auf den Herrn, dass er uns die Himmel öffnet, damit wir etwas sehen können, gemäß seinem Herzen. Etwas, das er in diesen Tagen vollbringen möchte. In der Bibel gibt es verschiedene Bücher, die wichtig sind und uns Offenbarung, was Gott tun möchte auf dieser Erde. Diese Bücher sind das Buch Daniel, das Buch der Offenbarung und auch das Buch Hesekiel. Hesekiel kann als ein Schwesterbuch zur Offenbarung angesehen werden. Und in diesen Büchern sehen wir, dass Gott bestimmte Vision seinen Dienern offenbart hat, um ihnen zu offenbaren, was er ausführen möchte in den letzten Tagen in Bezug auf die Weltsituation, um seine ewige Ökonomie auszuführen und dieses Zeitalter abzuschließen. Wir möchten also in die gleiche Vision eintreten, wie diese Diener Gottes gesehen haben. Wir möchten wissen, wie wir mit dem Herrn zusammenarbeiten in diesen letzten Tagen. Und dazu müssen wir diese Visionen sehen. Und in dieser Botschaft schauen wir ganz besonders drei Aspekte an. Drei Aspekte dieser Visionen. Zuerst eine Vision zu sehen vom Thron Gottes. Das ist nicht das gleiche wie der Thron der Gnade, über den Paulus in Hebräer 4 gesprochen hat, zu dem wir herantreten und Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Nein, das ist der Thron Gottes in den Himmeln, das ist der Thron seiner Autorität, um seine göttliche Verwaltung auszuführen. Wir müssen diese Vision sehen. Und zweitens müssen wir auch das geistliche Geschehen hinter der Weltsituation sehen. Wir sehen, dass viele Dinge um uns herum geschehen in Bezug auf die Weltsituation, die Pandemie, die Länder, all die Einschränkungen. Aber wir müssen erkennen, dass es eine geistliche Szene gibt, die hinter dem stattfindet, was wir sehen. Und drittens müssen wir Christus sehen als das Zentrum der Verwaltung Gottes. Das ist eigentlich das Wichtigste von allem. Wir möchten nicht nur verstehen und interpretieren und wissen, was um uns herum geschieht, sondern das Wichtigste für uns ist, dass wir mitten in dieser Situation Christus sehen, dass er das Zentrum der Verwaltung Gottes ist. Bevor wir in den Inhalt dieser Visionen eintreten, habe ich eine Last, zu euch zu sprechen über diese Sache des Visionensehens. In diesen drei Büchern, Daniel, Offenbarung und Hesekiel, die Bücher voller Visionen sind. Und das sind keine normalen Visionen, gewöhnliche Visionen, sondern ganz bestimmte Visionen in Bezug auf das Öffnen der Verwaltung Gottes in der Weltsituation. Um solche Visionen zu sehen, müssen wir einige Anforderungen erfüllen. Und ich habe hier 8 Punkte, die ich mit euch mitteilen möchte. Erstens, wir müssen reif sein im Leben. Wir können nicht kindisch sein oder babyisch. Hesekiel, ihm wurde die Vision gezeigt im 30. Jahr. Das war sein Alter, 30 Jahre alt. Bedeutet ein reifes Alter. 30 Jahre bedeutet Reife. Um solch eine Vision zu sehen, brauchen wir die Reife des Lebens. Und zweitens müssen wir diejenigen sein, die überwinden, die Strömung dieses Zeitalters überwinden. Als Hesekiel die Vision gesehen hatte, war er beim Strom Kiba. Das war ein Strom in Babylon und Kiba bedeutet kräftig oder stark. Dieser Strom Keba in Babylon war ein Fluss, der die Menschen wegführte von Gott. Und es gab noch einen Strom in Hesekiel. Und das ist der Strom, der aus dem Tempel herauskommt. Und dieser Strom bringt die Menschen aus der Welt zurück zu Gott. Aber hier in Hesekiel 1 saß Hesekiel beim Fluss Keba. So, um die Vision zu sehen, müssen wir diejenigen sein, die den kräftigen, starken Strom dieses Zeitalters überwinden. Und drittens, wir müssen ein Priester sein. Das ist jemand, der in Gottes Gegenwart lebt und mit Gott Kontakt hat. Sowohl Hesekiel, Daniel und auch der Apostel Johannes waren solche Priester. Und sie haben viel Zeit verbracht mit Gott in seiner Gegenwart, im Gebet. Und viertens, wir müssen willig sein, seine Schmach zu tragen. Das sehen wir durch den Namen Hesekiel, dass er war der Sohn Isai. Das Wort bedeutet verachtet. Hesekiel war also der Sohn eines verachteten Menschen, ein Sohn der Schande. Ob es jetzt Hesekiel ist oder Daniel oder Johannes, sie haben die Schmach getragen. Sie haben die Schmach Christi auf sich genommen. Johannes war im Exil auf der Insel Patmos unter Verfolgung. Daniel war in Gefangenschaft, immer noch unter den Angriffen und dem Widerstand von vielen Leuten um ihn herum. Und Hesekiel ebenso. Er musste das rebellische Volk Gottes entgegentreten. Wenn wir solche Visionen sehen möchten, müssen wir fähig sein, die Schande zu tragen und die Schmach auf uns zu nehmen. Und fünftens, wir müssen auch den Himmel geöffnet haben. Ist in diesen Tagen der Himmel geöffnet für uns oder uns geschlossen? Einigen von uns ist der Himmel vielleicht geschlossen. Sie sind nicht offen, sie sind zu. Sie sind für sich selbst. Diesen Menschen wird der Himmel verschlossen bleiben. Aber hier in Hesekiel wurde ihm der Himmel geöffnet. Genau wie Jesus, als er getauft wurde, wurde der Himmel geöffnet und es gab ein Sprechen Gottes. Und Stephanus, als er gesteinigt wurde, als er verfolgt wurde, wurde ihm der Himmel geöffnet und er sah den Sohn des Menschen stehen zur Rechten Gottes. So, wenn wir Visionen sehen möchten, muss uns der Himmel geöffnet werden. Es sollte keine Hindernisse geben zwischen uns und Gott, die bewirken könnten, dass uns der Himmel verschlossen ist. Und sechstens müssen wir die Vision sehen. Die Vision muss uns übermittelt werden. Das heißt, es sollte keinen Schleier gehen, der uns bedeckt. Wir müssen zuerst es der Vision erlauben, zu uns zu kommen und uns offenbar zu werden. Und dann siebtens, wir müssen es dem Wort erlauben, zu uns zu kommen, nicht auf eine lehrmäßige Weise in der Bibel, sondern wir müssen das lebendige, zum Ausdruck gebrachte Wort Gottes haben, das uns offenbart ist. Und trotz all der Einschränkungen in dieser Pandemie spricht Gott immer noch. Er ist nicht eingeschränkt. Und es ist nicht nur eine Art Bibelstudium, die wir heute haben. Nein, wir müssen Gottes Wort empfangen, und zwar ganz bestimmt. Etwas ganz Bestimmtes wird uns gesprochen, zu uns gesprochen in diesen Tagen. Und durch dieses Wort können wir dann die Vision sehen. Und zum Schluss Nummer 8. Muss Gottes Hand auf uns sein, um zu bewirken und auszuführen und um uns zu halten und uns zu leiten. Jeder, der die Vision sieht, danach kommt die Hand Gottes auf ihn. Gottes Hand folgte. Die Wirkung folgte seinem Sprechen. Seine Hand hält uns, seine Hand leitet uns. So, wir sprechen nicht nur darüber, Visionen zu sehen, einfach nur um etwas zu sehen. Nein, wir erwarten, dass Gott es ausführt, dass Gott uns leitet durch seine Hand, dass er uns führt, Schritt für Schritt, und uns zu sich selbst bringt. So, ich hoffe, Heilige, ich schätze diese 8 Punkte sehr. Ich hoffe, ihr könnt das ganz klar sehen in diesen beiden Büchern der Visionen. Und wenn wir die Visionen sehen möchten, müssen wir solche Personen sein und diese Anforderungen erfüllen, dass wir die richtigen Menschen sind und der richtigen Position, um diese Visionen zu sehen. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt, der erste Aspekt dieser Vision. Römisch 1. Wir müssen eine geistliche Vision vom Thron Gottes als dem Zentrum der Verwaltung Gottes im ganzen Universum sehen. In allen 3 Büchern, Daniel, Offenbarung, Hesekiel. Eines der ersten Dinge, die erwähnt oder offenbart werden, ist die Sache, dass wir Gottes Thron sehen. Geschwister, wir müssen sehen, es gibt einen Thron im Himmel. Äußerlich sehen wir viele Dinge, die um uns her geschehen, viel Leiden, viel noch nie dagewesene Dinge, viele Dinge, die wir nicht gerne sehen, dass sie passieren. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass trotz all dieser Dinge, die um uns her geschehen, es gibt einen Thron im Himmel. Der Thron ist der Ort, an dem Gott alle Entscheidungen ausführt und wo er seinen Willen vollstreckt. Es ist sehr wichtig, dass wir, die wir in diesen letzten Tagen leben, in seiner Ökonomie, und wenn wir sehen, dass der Herr dieses Zeitalter beenden möchte, dass wir in den letzten Tagen sind, müssen wir erkennen, dass es einen Thron im Himmel gibt. Das ist die erste Vision, die wir sehen müssen. Dieser Thron Gottes, wie ich schon erwähnt habe, ist nicht der Thron der Gnade, zu dem wir hinzutreten, um Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen und um Gott zu genießen. Nein, das ist der Thron der Autorität Gottes, auf dem Gott seine göttliche Verwaltung ausführt, um seine Ökonomie zu vollenden. Es gibt solch einen Thron im Himmel. In Offenbarung 4,2. Offenbarung 4,2. Ich möchte euch diesen Vers vorlesen. Und sofort war ich im Geist und siehe, ein Thron war im Himmel aufgestellt und auf dem Thron saß einer. Bevor er irgendetwas gesehen hat, hat er diesen Thron gesehen. Und auch in Kapitel 5, 1, und ich 5,1. Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, eine Schriftrolle. Und in Hesekiel 1,26. Und oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones, wie das Aussehen eines Saphirsteins. Er sah, wie die Throne aufgestellt wurden im Himmel. Das ist der erste Aspekt der Vision, die wir sehen müssen. Punkt A. Als der Souveräne hat Gott die volle Fähigkeit, das auszuführen, was er will. Nach dem Verlangen seines Herzens und gemäß seiner ewigen Ökonomie. Gott ist souverän. Ob wir zufrieden sind mit dem, was um uns her geschieht, ob wir es mögen oder nicht, am Ende des Tages müssen wir einfach unseren Kopf beugen und sagen, Gott ist der Souveräne. Es kommt nicht auf uns an, ob wir es mögen oder ob wir das vorziehen. Nein, wir müssen erkennen, dass es in diesem Universum jemanden gibt und das ist Gott und er ist der Souveräne. Er arrangiert alles. Offenbarung 4,11. Dort heißt es, es ist wegen Gottes Willen. Wegen eines Willens sind alle Dinge und wurden sie erschaffen. Er ist derjenige, der einen Willen hat. Es kommt darauf an, was Gott möchte, seinen entschiedenen Willen. Gott tut die Dinge nicht auf eine zufällige, lockere Weise. Nein, er hat einen Willen. Und für diesen Willen hat er einen Plan gemacht, einen Vorsatz, um diesen Willen auszuführen. Und gemäß diesem Willen hat er alles verordnet, alles angeordnet. Er hat angeordnet, wo wir geboren werden, wann wir geboren werden, wann wir gerettet werden sollten. Er hat schon alles vorherbestimmt durch seinen Willen. Er ist der Souveräne. Er hat die volle Fähigkeit. Als der Souveräne hat Gott die volle Fähigkeit, die volle Autorität. Und wir haben hier Römer 9, dort spricht es über den Töpfer und den Ton. Der Ton, das Gefäß kann ich zum Töpfer sagen, ich mag nicht, wie du mich gemacht hast, ich mag die Form nicht. Du bist doch nur Ton, du bist nur ein Klumpen Lehm. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er ist derjenige, der die volle Autorität hat über uns. Er zeigt dem Barmherzigkeit, dem er Barmherzigkeit erweist. Ein Vers im Psalm 133, Vers 30, dort heißt es, der Ratschluss Gottes steht für immer. Und die Absicht Gottes steht von Generation zu Generation. Gott muss nie um Rat bitten. Er hat dich nicht gebeten, sein Ratgeber zu sein. Er hat seinen Willen und er hat einen Ratschluss und der steht für immer. Und seine Absicht ist von Generation zu Generation. Sogar neue Gläubige und junge Gläubige. Ich hoffe, dass ihr erkennen könnt, dass es einen Gott im Himmel gibt. Und dieser Gott sitzt auf dem Thron und er hat die absolute Autorität. Und deshalb lehrt uns die Bibel, dass wir Gott fürchten müssen. Wir sollten nicht so ohne Furcht vor uns dahin leben. So wild leben, so natürlich. Wir müssen daran erinnert werden, dass es einen gibt im Himmel, der auf dem Thron sitzt. Und er hat die absolute Autorität. Er hat die volle Fähigkeit, das auszuführen, was er will, nach dem Verlangen seines Herzens und gemäß seiner ewigen Ökonomie. B. Gott auf dem Thron ist hinter den Kulissen und herrscht über alles und jeden. Liebe Heilige, habt ihr gesehen, dass es einen Thron hinter den Kulissen gibt? Und wir sehen die Sachen vor den Kulissen, die sichtbaren Dinge. Wir sehen die Rebellion. Wir sehen das Verderben. Wir sehen, dass derjenige das demjenigen antut. Aber dieser Thron ist unsichtbar. Wir sehen viele sichtbare äußerliche Dinge. Wir sehen Personen. Wir sehen die Herrscher, die Könige. Äußerlich scheinen sie an der Macht zu sein. Aber durch diese Pandemie hat Gott alle Herrscher und alle Fürsten auf ihren Platz gewiesen. Keiner der Fürsten kann irgendetwas tun, egal wie mächtig sie zu sein scheinen. Auf der ganzen Erde, diese Pandemie macht keinen Unterschied der Menschen von ihrem Status, gemäß ihrer Fähigkeit. Sie bewirkt, dass wir wissen, dass es jemand Höheren gibt, jemand Mächtigeren gibt als wir. Er ist unsichtbar, er ist hinter den Kulissen und er herrscht über jeden und er herrscht über alles. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe viel Gefühl über diese Pandemie, über diese Situation. Wir wissen nicht, weshalb ist das geschehen. Weshalb ist es uns geschehen? Wie lange wird es dauern? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antworten für euch. Aber ich weiß etwas. Gott ist souverän. Alles, was ich weiß, ist, dass jemand auf dem Thron ist. Er weiß es. Nur er kann etwas so Drastisches, etwas so Ausgedehntes, etwas so, ja, Amen. So ein Virus, der so schlimm ist, so weitreichende Konsequenzen hat, das kann nur Gott tun. Jeder ist jetzt gedemütigt vor ihm. Er ist derjenige, der hinter den Kulissen am Arbeiten ist. Er ist derjenige, der mit einem Wort den Sturm gestillt hat. Ein Wort und er könnte diesen Virus stoppen. Aber er hat diesen Virus zugelassen, weil er möchte, er weiß, dass etwas ausgeführt werden muss zur Bestrafung für ein Gericht der rebellischen Nationen. Wir wissen nicht weshalb, aber der allwissende Gott weiß es. Gemäß seiner Souveränität hat er zugelassen, dass das geschieht, um sein Gericht auszuführen. Die Erde ist in einem Zustand wie nie zuvor in der menschlichen Geschichte, was die Moralität betrifft, die Gottesfurcht. All die Aspekte. Ja, die Erde ist am Tiefpunkt angekommen. So Gott muss sein Gericht ausführen auf eine gerechte Weise, um all diese Korruption, aufzuräumen, damit er vorangehen kann, um seine Ökonomie zu vollenden. Punkt 1. Alles, was die Weltsituation betrifft, wird auf dem Thron entschieden und nichts kann außerhalb der Herrschaft von Gottes Thron geschehen. Ich hoffe, Geschwister, dass wir von diesem Wort ermutigt werden, dass wir getröstet werden. Ihr müsst nicht China die Schuld zuschieben oder den USA oder dieser Person oder diesem Land, jenem Land. Nein, ihr müsst zu Gott kommen und vor Gott gedemütigt werden. Er ist derjenige, der diese Entscheidung getroffen hat. Hier haben wir eine Stelle in Hiob. Satan kam vor Gott, vor den Thron Gottes, und Satan wollte Hiob prüfen und er hat dann um Erlaubnis gebeten und Gott hat ihm die Erlaubnis gegeben. Satans Werk, so böse es auch war, er hat Hiob sehr viel Verlust zugefügt und sehr viel Leiden, aber es wurde von Gott zugelassen. Er hat gesagt, tu es. So Satan, wie böse und hinterlistig er auch ist, er ist unter Gottes Anweisung. Er ist unter Gottes, Gott hat es zugelassen, um schlussendlich Gottes Willen auszuführen. Na, nichts kann also geschehen außerhalb der Herrschaft von Gottes Thron. Ich bin ganz sicher. Sogar dieser gegenwärtige Virus kann nicht geschehen außerhalb der Herrschaft Gottes. Dass Gott es zugelassen hat. Punkt D, dort heißt es, das Buch Daniel zeigt, dass sich alle Könige und Königreiche der Welt unter Gottes. Aber zuerst kommt noch Punkt C. Punkt C. Das Buch der Offenbarung ist ein Buch der Verwaltung Gottes, das den Thron Gottes für die göttliche Verwaltung enthüllt. Ganz besonders im Buch der Offenbarung, ein Buch der Verwaltung Gottes, dort sehen wir mindestens fünfmal oder mehr, dort wird der Thron erwähnt, mindestens fünfmal oder mehr. Das ist der Thron, auf dem Gott seine göttliche Verwaltung ausführt. Punkt 1. Der Thron in Offenbarung 4 und 5 ist der Thron der göttlichen Autorität. Und zweitens, scheinbar ist der Thron unsichtbar und wird vom Menschen nicht erkannt. In Wirklichkeit steht hinter den Kulissen der Thron und herrscht über alles und jeden. Im sichtbaren Bereich sehen wir viele Könige, viele Machthaber, Präsidenten, Premierminister, viele Länder. Nationen, die aufsteigen, die fallen. Viele Herrscher sind gekommen und wieder gegangen. In den letzten 2000 Jahren, in den letzten 6000 Jahren sind Königreiche aufgestiegen und wieder gefallen. Die Machthaber sind gekommen und sind weg. Sogar solche wie Hitler, wie Lenin, wie Stalin. Einmal so mächtige Herrscher, sie dachten, sie konnten tun, was immer sie wollten, sie könnten die Welt beherrschen, aber heute, wo sind sie? Sie sind weg. Gott lebt für immer. Christus ist immer noch hier und herrscht hinter den Kulissen auf eine unsichtbare Weise. Kein Machthaber heute sollte also so stolz sein und denken, dass sie die Besten sind, dass sie die Mächtigsten sind, dass niemand sie aufhalten könnte. Du wirst nur noch ein paar Jahre haben und dann wirst du vorbei sein. Wenn du nur einen Virus einfängst, dann kannst du ganz schnell krank werden und sterben. So hinter der sichtbaren Szene gibt es den Unsichtbaren, der seinen Willen ausführt. Ich liebe Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 26, wo gesagt wird, dass Gott die Zeiten aufgerichtet hat und im Voraus festgesetzte Zeiten und die festen Grenzen des Wohnens bestimmt hat. Wir hatten bei der Geburt Christi das Römische Reich und dann wurde die römische Kirche aufgerichtet und dann später kam die Reformation in Deutschland. Und dann kam jemand zur Macht und hat, die Spanischen, das waren die Katholischen, die haben den Katholizismus gefördert und dann kam England an die Macht und die Protestanten hatten die Oberhand. Und dann schließlich kam noch ein Land an die Macht, das ist die USA. Solch ein neues und junges Land. Und es war erst neu entdeckt worden und niemand hätte je gedacht, dass solch ein neues Land, man wusste gar nicht, dass es existiert. Und niemand hätte gedacht, dass dieses Land jemals zu einer Weltmacht werden könnte. Das war alles das Tun Gottes. Niemand kann sich rühmen oder niemand kann wissen, wie lange ein Land an der Macht sein wird, wie viel Wissen, wie viel Macht sie haben. Dieser unsichtbare Gott hinter den Kulissen, auf dem Thron, er setzt die Grenzen für die Nationen. Du kannst nicht diese Grenze übertreten. Russland ist ein riesiges Land, aber sie waren in dieser Ecke ein gefrorenes Land, aber Gott hat ihr Territorium eingeschränkt. Punkt B. Nein, in der Fußnote heißt es, dass wir die Anordnung Gottes annehmen müssen. Alles ist von ihm geplant, wann wir gerettet wurden, wann wir ins Gemeindeleben kamen, um seinen Plan auszuführen. Punkt D. Jetzt kommen wir zu Punkt D. Das Buch Daniel zeigt, dass sich alle Könige und Königreiche der Welt unter Gottes Verwaltung befinden. Im Buch Daniel sehen wir Gottes Thron. In Bezug auf die Vision dieses großen menschlichen Bildes, der Traum, den Nebukadnezar gesehen hat, dieses große menschliche Bild mit einem goldenen Kopf, die Schultern und die Lenden waren aus Silber und dann kam die Bronze und dann zwei Beine aus Eisen und dann die Füße und die Zehen, 10 Zehen aus Eisen und Ton. Und dieses Bild ist ein Abbild, ein Symbol von der ganzen menschlichen Regierung. Von der Zeit von Nimrod bis zum Antichristen in der Offenbarung. Die ganze Geschichte der menschlichen Regierung wird durch dieses große Bild dargestellt. Dieses große menschliche Bild steht da, aber eines Tages kommt ein Stein ohne Hände und der wird dieses Bild an den Füßen treffen und dieses ganze Bild zermalmen und es in Stücke hauen. Die ganze menschliche Regierung wird zermalmt werden, wird von diesem Stein getroffen werden. Und dieser Stein ohne Hände ist ein Symbol auf Christus, ein Sinnbild von Christus. Und dieser Stein wird zu einem großen Berg werden und die ganze Erde füllen. Hier sehen wir, dass Gottes Thron am Wirken ist. Punkt 1. Die gesamte menschliche Regierung von Nimrod bis zum Antichristen war und wird auch weiterhin unter der Herrschaft des Himmels durch den Gott des Himmels stehen. Nimrod war der Erste, er war ein Nachkomme von Ham und er war der Erste, der die menschliche Regierung eingesetzt hat. Er hat die Stadt Babel gegründet und das war die Quelle von Babylon. So, von Nimrod an, er war eine böse Person. Bis zum Antichristen am Ende der Offenbarung. Das ist das Produkt des großen Babylons. Von Babel zu Babylon, Babel in 1. Buch Mose, Kapitel 10 und 11, bis Babylon, bis zum großen Babylon in der Offenbarung. Das ist eine Linie. Eine Linie der menschlichen Regierung. Und diese menschliche Regierung, die ist und auch weiterhin unter der Herrschaft des Himmels ist und sein wird. Die menschliche Regierung unter der Anstachelung Satans ist rebellisch, ist korrupt, ist verdorben. Und widersetzt sich immer Gott. Die drei Merkmale der menschlichen Regierung sind die folgenden. Zuerst ist die menschliche Regierung immer rebellisch gegen Gott. Guckt alle die Regierungen an auf der Erde. Ihr sollt nicht denken, nur die Kommunisten sind rebellisch, sind gegen Gott. Nein. Sogar ein Land wie die USA, die auf göttlichen Prinzipien gegründet wurde, aber in diesen Tagen ist dieses Land auch im Niedergang und wird mehr und mehr gottlos. Es ist vielleicht nicht so offensichtlich wie in anderen Ländern, aber alle menschlichen Regierungen sind gleich. Sie sind rebellisch gegen Gott. Und zweitens erhöhen sie den Menschen. Jede menschliche Regierung erhebt die menschlichen Anführer. Sie erheben die Menschen. Und drittens beten sie Götzen an. Sie beten Götzen an. Statt Gott anzubeten, beten sie Götzen an. Ein Götze ist nicht nur ein Buddha in einem goldenen Tempel. Man kann auch das Gebet an. Es kann sein, dass sie Geld anbeten oder die Technologie anbeten. Alle diese Dinge können Götzen sein. Alle Menschen regieren werden durch diese drei Punkte charakterisiert. Die menschliche Regierung gemäß dieser Vision in Daniel 2 wird eines Tages zermalmt werden, wird getroffen werden von diesem Stein, der ohne Hände kam. Das ist Christus. Punkt 2. Gott ließ Nebukadnezar wissen, dass er nichts ist und dass der mächtige Gott, der Herrscher über die Königreiche der Menschen, derjenige, der das Königreich gibt, wem immer er will, alles ist. Ich möchte euch diese Verse vorlesen in Daniel Kapitel 4, in Vers 31. Dort sagt Nebukadnezar: Alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und nach seinem Willen tut er mit dem Heer des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte: Was tust du? Nebukadnezar war der mächtigste König seiner Zeit. Er wird dargestellt durch diesen goldenen Kopf, das goldene Haupt, aber eines Tages wurde er zu einem wilden Tier. Gott hat ihn abgehauen. Er hat Gras gegessen auf dem Feld. Er war völlig gedemütigt worden, und schließlich kam er zu dieser Erkenntnis: Alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet. Gott ist derjenige auf dem Thron. Und drittens, die gesamte Weltsituation befindet sich unter der Herrschaft des Himmels, durch den Gott des Himmels. Es gibt viele Situationen heute auf der ganzen Welt. Neben der Pandemie gibt es noch andere Situationen zwischen Ländern, zwischen Nationen. Aber alles hängt an einer Art Waage. Niemand tut etwas gerade jetzt, weil der Virus gekommen ist und alles aufs Eis gelegt hat. Aber wenn das wieder vorbei ist, wird es mehr Konflikte geben, mehr Rivalitäten, mehr Kriege. Aber trotz all dieser Dinge, dieser ganzen Situation, müssen wir sehen, dass sich die gesamte Weltsituation unter der Herrschaft des Himmels, durch den Gott des Himmels befindet. Jetzt Punkt E. Die Herrschaft des Himmels durch den Gott des Himmels über alle menschlichen Regierungen auf der Erde entspricht der ewigen Ökonomie Gottes, damit Christus für das Aufkeimen der neuen Schöpfung die alte Schöpfung beenden und die Gesamtheit der menschlichen Regierung zerschlagen und zermalmen und das ewige Königreich Gottes errichten kann. Als Gott zuerst den Menschen erschuf im Garten Eden in seinem Bild und nach seiner Gleichheit, wollte Gott einen korporativen Menschen haben für seinen Ausdruck und für seine Repräsentation, aber dieser Mensch ist gefallen. Er wurde sündig. Satan hat diesen Menschen verführt. Und so wurde dieser Mensch zum alten Menschen. Gott hat nicht den alten Menschen erschaffen. Wegen dem Fall wurde der erste Mensch zum alten Menschen und wurde zur alten Schöpfung. 4000 Jahre später ist Jesus gekommen. Er ging ans Kreuz, um gekreuzigt zu werden. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er den alten Menschen und die alte Schöpfung beendet. Er hat die ganze alte Schöpfung und den alten Menschen zu einem Ende gebracht, am Kreuz, um dort beendet zu werden. Und in seiner Auferstehung hat er eine neue Schöpfung keimen lassen, zum Aufkeimen gebracht. Und gemäß Epheser 4, dort am Kreuz hat er einen neuen Menschen erschaffen. Das ist das Prinzip der Ökonomie Gottes. Die alte Schöpfung muss beendet werden, damit die neue Schöpfung hervorgebracht werden kann. Deshalb muss jeder, der an den Herrn glaubt, getauft werden, weil die alte Schöpfung muss beendet werden, muss beerdigt werden, damit, wenn wir aus dem Wasser heraufkommen, die neue Schöpfung hervorkommt und dieses Aufkeimen stattfindet der neuen Schöpfung. Und die Herrschaft des Himmels durch den Gott des Himmels über alle menschlichen Regierungen entspricht dem. Damit die ganze alte Schöpfung, der alte Mensch, der sündig ist, verdorben, rebellisch bis zum Äußersten, er muss beendet werden, er muss zermalmt werden, er muss zerschlagen werden. Ich hoffe, dieses Bild von diesem großen menschlichen Bild, dieses großen Bildes in Daniel 2, ich hoffe, dass uns das beeindruckt. Es muss besiegt werden, es muss zerschlagen werden. Und obwohl dieses Bild aus Babylon besteht, dem Königreich Babylon, dem Königreich von Persien, dem griechischen Reich und dem römischen Reich. Das ganze Ding ist eigentlich Babylon. Das ganze vom Kopf bis zum Zehen ist Babylon. Von Nimrod bis Antichrist. Babylon ist so abscheulich in den Augen Gottes. Deshalb wird Babylon die große verbrannt werden und der Rauch wird aufsteigen und dann wird es viele Halleluja's geben im ganzen Himmel. Gott hasst Babylon zum Äußersten. Das ist die Gesamtheit der menschlichen Regierung und es muss zerschlagen und zermalmt werden von diesem Stein, der kommt ohne Menschenhände. Bevor die neue Schöpfung hereinkommen kann, muss die alte Schöpfung beendet werden. Deshalb muss es die Herrschaft des Himmels geben, durch den Gott des Himmels, über alle menschlichen Regierungen. Okay, jetzt kommen wir zum zweiten römischen Punkt. Kapitel 10 des Buches Daniel präsentiert eine Vision vom geistlichen Geschehen hinter der Weltsituation. Wisst ihr, wenn ihr Daniel Kapitel 10 lest, hat Daniel ein Wort empfangen von Gott über die Bestimmung der Erde. Und es gab eine Zeit des Wehklagens, es war eine Zeit des Gebets, des Flehens, und zwar 21 Tage lang, 3 Wochen. Er hat diese Situation beklagt, er hat Und am Ende der 3 Wochen kam ein Bote, ein Engelsbote zu ihm und brachte zu ihm, er brachte ihm eine Vision, ein geistliches Sehen gemäß der Weltsituation. Punkt A. In der geistlichen Welt ist Christus der Vorherrschende. Deshalb wird er in Kapitel 10 zuerst erwähnt. Als dieser Engelsbote kam, um Daniel zu besuchen, sah Daniel eine Vision. Zuerst hat er nicht die Vision des Kampfes, des Krieges gesehen, sondern zuerst hat er einen Mensch gesehen. Und das war Christus. Das ist für viele junge Gläubige wichtig zu wissen, dass ihr seid vielleicht daran interessiert, all die Dinge zu kennen, die im geistlichen Bereich geschehen, wie wir den geistlichen Kriegsführung führen können. Es gab einige geistliche Personen. Sie waren sich so bewusst, dass einige Leute von Dämonen besessen waren. Sie waren sich bewusst des geistlichen Kampfes. Aber sie wurden abgelenkt vom Brennpunkt, den Gott ihnen zeigen wollte. Der Brennpunkt, dass sie nicht all diese Dinge, die geschehen im geistlichen Bereich, der Fokus, der Brennpunkt ist Christus, der ewige, allumfassende. Gott will, dass wir Christus zuerst sehen. Er muss den ersten Platz haben. Er muss Vorherrschaft, die Vorherrschaft haben, sogar in unserem Sehen der geistlichen Visionen. Ja, wir müssen diese Dinge sehen, aber wir sollten nicht diese Dinge sehen, sondern Christus. Deshalb, als Daniel diese Vision sah, hat er zuerst Christus gesehen. Der vortreffliche Christus, die Zentralität und Universalität des göttlichen Vorangehens, erschien Daniel als ein Mensch, als ein Mann für seine Wertschätzung, seinen Trost, seine Ermutigung, seine Erwartung und seine Stabilisierung. In der Vision, in Bezug auf das letzte Vorangehen Gottes in seiner Ökonomie, müssen wir sehen, müssen wir zuerst Christus sehen, nicht als Gott, sondern als einen Menschen. Ein Mensch erschien Daniel. Ein Mann, der so ist wie wir, ein Mensch mit Fleisch und Blut. Wenn er nur Gott wäre, dann wäre er mächtig, er wäre allwissend. Aber in diesen Tagen, in den letzten Tagen, um Gottes Ökonomie auszuführen und die Weltsituation voller Leiden, voller Bedrängnis, ist derjenige, der uns erscheint, ein Mann, ein Mensch. Er ging durch all die Leiden als ein Mensch. Er weiß, durch was wir gehen. Aber er, derjenige, ist der Amen. Er ist sehr wertvoll. Der Christus, den Daniel sah, ist kostbar, wertvoll, vollständig und vollkommen. A. Als Jehova, der zu einem Menschen wird, ist er die Zentralität und Universalität von Gottes Vorangehen bei der Ausführung seiner Ökonomie. B. Als der Priester kümmert er sich um uns und als der König herrscht er über uns. Er war in Leinen gekleidet, das heißt, er war ein Priester in seiner Menschlichkeit. Reicht er uns etwas dar, er sorgt sich um uns. Und er war gegürtet mit Gold von Ufas. Das ist das beste Gold. Und das bezeichnet seine Göttlichkeit. Der Christus, der hier präsentiert wird, ist auch ein König mit in seiner Göttlichkeit, um über uns zu herrschen. Er ist ein Priester in seiner Menschlichkeit, um sich um uns zu kümmern. Er ist auch ein König in seiner Göttlichkeit, um über uns zu herrschen. Und C. Christus erschien Daniel in seiner Kostbarkeit und Würde, in seiner Helligkeit, um über das Volk zu leuchten, und in seinen erleuchtenden Augen, um zu erforschen und zu richten. Sein Leib war wie ein Chrysolith, der war blau und gelb, das heißt blau himmlisch und gelb königlich, und grün ist Leben, er ist voller Leben. Er ist so kostbar, er ist so voller Würde und er ist auch so hell und leuchtet über uns. Sein Gesicht ist wie der Blitz, sein Angesicht wie das Aussehen des Blitzes, und seine Augen wie Feuerfackeln. Diese Vision ist sehr ähnlich wie die Vision, die Johannes gesehen hatte in Offenbarung 1. Und dann Punkt D. Christus erschien im Glanz seines Werkes und Vorangehens und in seinem starken Reden, um die Menschen zu richten. Hier heißt es also, seine Arme und seine Füße war wie der Anblick von leuchtendem Kupfer. Kupfer ist immer in der Bibel ein Bild auf das Gericht. Der Wandel und das Werk Christi sind alle schon durch das Gericht Gottes gegangen. Er hat nichts von sich selbst getan oder für sich selbst getan. Alles, was er gesagt hatte, alles, was er getan hat, in seinem Wandel, in seinem Werk, waren unter Gottes Gericht. Seine Arme und seine Füße sind deshalb wie der Anblick von leuchtendem Kupfer, von poliertem Kupfer. Und seine Stimme war wie die Stimme einer Menge. Jetzt kommen wir zu Punkt B. Das geistliche Geschehen in Daniel 10 umfasst sowohl gute als auch böse Geister, die in einen unsichtbaren geistlichen Krieg verwickelt sind. Nachdem wir Christus gesehen haben als der Vorherrschende, der für uns sich um uns kümmert und über uns herrscht, müssen wir auch sehen, dass es eine unsichtbare, verborgene geistliche Szene gab, die nicht offensichtlich ist. Und dieses Geschehen umfasst einen geistlichen Kampf. Es gibt einen Kampf, der vor sich geht zwischen den guten und den bösen Geistern. Der Engelsbote, der kam zu Daniel nach 21 Tagen und er hat zu ihm gesagt: Ich wollte zu dir gekommen mit einer Botschaft, aber ich wurde aufgehalten, ich wurde blockiert durch den Prinz, einen bösen Fürst von Persien, der Fürst Persiens. Er hat mit mir gekämpft, deshalb bin ich zu spät gekommen, 21 Tage, bis Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Glaubt ihr, Brüder und Schwestern, dass das, was uns geschieht heute in diesen Tagen, ist einfach nur ein Virus, der sich ausbreitet und wir sind alle jetzt unter diesen Einschränkungen? Wir können nicht dieses tun, jenes tun, wir können nicht dahin oder dorthin gehen. Ist das alles, was passiert? Oder sehen wir, dass etwas hinter dem Sichtbaren geschieht? Es gibt einen geistlichen Kampf, in den wir verwickelt sind. Die Mitarbeiter hatten die Last, diese 30 Tage des Gebets anzukündigen und jetzt noch einmal 30 Tage. Wir müssen weiterhin beten, nicht weil es jemand gefordert hat oder weil es jemand angekündigt hat, nein, weil viele Dinge geschehen hinter den Kulissen im geistlichen Bereich. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, wenn du anfängst, dafür zu beten, dann merkst du, etwas viel Größeres geschieht hinter den Kulissen. Es gibt einen Kampf, es gibt eine Schlacht. Und die erfordert, dass wir aufstehen und beten. Und gegen den Feind kämpfen. Gott hat einen Willen, der ausgeführt werden muss. Und Satan hat auch seinen Plan, seine Sachen, die er ausführen möchte. Und wer wird gewinnen? Und das erinnerte mich an Bruder Lee. Er hat ein Zeugnis gegeben von einem Traum, den er hatte im Jahr 1943, während er unter der Verfolgung der Militärpolizei war, während der japanischen Invasion. Und als er von ihnen unterdrückt und schikaniert wurde, hat Gott zu ihm gesprochen in einem Traum. Und er hat über diesen Traum gesprochen am 23. März 1997. Und da hat er gesagt, die wahre Geschichte begann mit diesem Traum. Ich hatte nie so sehr eine Last für die Wiedererlangung des Herrn, bis ich diesen Traum hatte. Dieser Traum hat mich in meiner Arbeit stark beeinflusst. Jetzt habe ich das starke Gefühl, dass der Feind Gottes nur eines tun möchte: dieses Werk zu zerstören. Ein Werk, das zuerst dem Aufbau des Leibes dient, damit der Leib zum Mittel wird, um etwas zu erreichen, das das neue Jerusalem hervorbringt. Hier gibt es einen Kampf zwischen Gott und Satan. Wer wird das Ziel erreichen? Ich bin mitten in diesem Kampf. Kein Christ auf dieser Erde heute weiß, was es bedeutet, den Leib Christi aufzubauen. Aber wir haben das Geheimnis. Ich weiß nicht, wie sehr der Herr mich in diesem Kampf haben möchte, aber ich weiß, dass eure Teilnahme an diesem Kampf viel bedeutet. Das ist das Einzige, was genau das zustande bringt, was Gottes Herz wünscht und haben möchte. Ich war sehr beeindruckt, als ich dieses Zeugnis hörte, diese Gemeinschaft zum ersten Mal hörte. Auf der einen Seite hatte er diesen Kampf, er hatte eine Krankheit, die auf ihn kam. Und er war sich bewusst, es gibt diesen Kampf zwischen Satan und Gott. Er möchte dieses Werk stoppen. Er möchte den Aufbau des Leibes hindern. Unser Bruder war also mitten in diesem Kampf. Was wollte der Herr tun? Und jetzt wusste er, dass er nicht für immer hier sein kann, unter uns sein kann, aber er wollte, dass wir wissen, dass dieser Kampf auch uns beinhaltet. Wir alle müssen an diesem Kampf teilhaben. Genau was hier in Daniel Kapitel 10 gezeigt wird. Es gibt diesen Kampf und wir müssen auch daran teilhaben. Während Daniel betete, gab es einen Kampf in der Erde. In der Luft. Es ist für uns von entscheidender Bedeutung zu sehen, dass hinter den Kulissen ein geistlicher Kampf stattfindet, ein Kampf, den man mit menschlichen Augen nicht sehen kann. Während die Kämpfe zwischen den menschlichen Regierungen stattfinden, ist Gott hinter den Kulissen und steuert und lenkt die Weltsituation. Deshalb müssen wir im Gebet beharrlich sein. 21 Tage lang war Daniel im Gebet. Wir können an diesem Kampf teilhaben, mit Gott gegen Satan. Wir beten nicht nur einfach als gewöhnliche, normale Christen. Wir beten für unser Wohlergehen, damit alles sich zum Guten wendet. Nein, wir beten, weil es einen geistlichen Krieg gibt. Und er braucht uns, dass wir in diesen geistlichen Kampf einsteigen, dass wir dabei sind und teilhaben. So, ich hoffe, dass ihr alle beharrlich weiterbetet und an diesem geistlichen Kampf teilhabt. Jetzt kommen wir zum dritten Teil, zum letzten Teil dieser Gliederung, dieser Vision. Wir müssen sehen, dass Christus ist gemäß Gottes Ökonomie das Zentrum der Verwaltung Gottes. In diesem letzten Teil dieses Zeitalters, in diesen Endzeiten. Und ich fühle, dass wir wirklich im Zeitalter der Offenbarung leben. Wir leben nicht mehr in den Zeiten der Evangelien oder nicht nur, so, nicht einmal in den Zeiten der Briefe, sondern wir leben in der Zeit der Offenbarung. Und in der Offenbarung wird uns eine besondere Vision von Christus gezeigt. In den Evangelien sehen wir Christus. Er war sehr liebevoll, er hat sich um die Menschen gekümmert. Aber in der Offenbarung sehen wir einen Christus, der sehr machtvoll ist, sehr, sehr, sehr wild, sehr vorherrschend. Unsere Vision muss erhöht werden in diesen Tagen. Unsere Vision von Christus muss erhöht werden. Sie muss gestärkt werden. Sie muss intensiviert werden. Wir müssen den Christus sehen, der uns in Daniel 10 gezeigt wird und auch in Offenbarung Kapitel 1. Der Christus, den Johannes gesehen hatte in Offenbarung 1, da ist er wie tot hingefallen. Er hatte noch nie so einen Christus gesehen und wir müssen ihn auch sehen. Punkt A. Christus in seiner Auffahrt ist auf den Thron gesetzt worden, um Gottes Verwaltung, sein Wirken in seiner Regierung auszuführen. In Hebräer heißt es, dass nachdem Christus das Kreuz erlitten hatte und die Schmach auf sich genommen hatte, setzte er sich zur Rechten des Thrones Gottes. Offenbarung 3,21 heißt es, dort hat er Satan überwunden und jetzt hat er sich gesetzt mit seinem Vater auf seinem Thron. Jetzt ist dieser Christus der siegreiche, der überwindende Christus. Der Christus, der uns in der Offenbarung gezeigt wird, ist ein überwindender Christus, ein siegreicher Christus. Er ist jetzt in Auffahrt. Wir schätzen alle den gekreuzigten Christus, der gestorben ist für unsere Sünden, der sein Blut für uns vergossen hat. Und wir schätzen auch sein Leben, das er jetzt in uns lebt. Aber in diesen Tagen sollten wir ihn kennen, nicht nur in seiner Fleischwerdung, in seiner Kreuzigung und in seiner Auferstehung, sondern ganz besonders müssen wir ihn kennen in seiner Auffahrt. Und in seiner Auffahrt ist er der Siegreiche. Ihm wurde alle Autorität gegeben, um der Herrscher der Könige der Erde zu sein, um die göttliche Verwaltung auszuführen. Er ist auf den Thron gesetzt worden, um die Verwaltung Gottes auszuführen. Punkt 1. Derjenige, der auf dem Thron sitzt, ist nicht nur Gott, sondern auch Mensch. Er ist der Gottmensch, der Mensch-Gott, die Vermengung von Gott und Mensch. Heilige, Christus ist gekommen, um ein Mensch zu sein. Er lebte 33,5 Jahre auf der Erde. Er war Gott, der ein Mensch wurde. Und er starb am Kreuz als ein Mensch. Und am dritten Tag ist er auferstanden, immer noch als ein Mensch. Und in seiner Auffahrt, er ist aufgefahren als ein Mensch. Und in Apostelgeschichte 7 sehen wir, dass Stephanus Christus gesehen hat. Er stand zu Rechten Gottes als der Sohn des Menschen. Als er aufgefahren ist, hat er seine Menschlichkeit nicht abgelegt. Nein, er ist aufgefahren als ein, er ist auferstanden als ein Mensch und aufgefahren als ein Mensch. Wie kostbar ist es für uns zu sehen? Heute im Himmel, auf dem Thron, ist nicht nur Gott, sondern ein Mensch. Ein Gottmensch, der Mensch Gott, das ist sehr entscheidend. Punkt 2. Nachdem der Herr Jesus gekreuzigt und begraben worden war, ließ Gott ihn auferstehen, setzte ihn zu seiner Rechten und machte ihn zum Herrn über das ganze Universum. Er war der Herr über alles seit der vergangenen Ewigkeit in seiner Göttlichkeit. Aber nachdem er ein Mensch wurde, und all das Leiden des menschlichen Lebens erfuhr, wurde er gekreuzigt und auferstand, und dann brachte er die Menschlichkeit als ein Mensch in die Göttlichkeit, in die Himmel. Und jetzt dieser in den Himmeln, heute in Auffahrt auf dem Thron, ist ein Gottmensch, ein Mensch-Gott. Ein Mensch gibt es heute in den Himmeln. Gott ist im Himmel. Aber heute können wir kühn sagen, ein Mensch ist im Himmel. Wir sind alle Menschen, wir sind alle menschliche Wesen, aber wir sind natürlich wiedergeboren worden, um Söhne Gottes zu sein. Und dieser Gottmensch schließt uns ein, weil wir sind nicht nur arme Sünder, die durch Gnade gerettet wurden auf der Erde. Nein, wir sind auch Gottmenschen, wiedergeboren durch ihn. Und als er aufgefahren ist, sind wir mit ihm aufgefahren, als sein Leib, als sein Gegenüber, als sein organischer Leib. Und jetzt sitzen wir mit ihm im Himmlischen, auf dem Thron. Dieser Mensch schließt uns ein. So heute, wenn wir darüber nachdenken, es gibt einen Mensch in der Herrlichkeit, dann sind wir so aufgeregt, wir sind so glücklich, weil dieser Mensch den Weg für uns geöffnet hat. Er hat den Weg für uns geebnet, um uns alle in die Herrlichkeit hineinzubringen. Punkt B. Der auf dem Thron erhobene Christus, der himmlische Verwalter in Gottes universaler Regierung, ist das würdige Löwenlamm, der überwindende Erlöser. Es gibt diese Szene in Offenbarung 5. Dort sehen wir die lebendigen Wesen als die Schriftrolle. Präsentiert wurde, haben sie gesagt, wer ist würdig, die Rolle zu öffnen und die Siegel zu öffnen? Dann kam ein Ältester und sagte, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen. Und dann wurde die Frage gestellt, wer ist würdig, diese Schriftrolle zu öffnen? Johannes hat geweint. Er dachte, niemand ist qualifiziert, niemand konnte die Schriftrolle öffnen. Und dann sagte dieser Älteste, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, er hat überwunden. Er ist würdig, die Schriftrolle und ihre sieben Siegel zu öffnen. Lob den Herrn für Christus, er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Als der Löwe ist er der Kämpfer gegen den Feind, Satan. Und als das Lamm ist er der Erlöser. Wie als der Älteste diesen Löwen vorgestellt hat, präsentiert hat, und als sich Johannes umgewendet hat, hat er ein Lamm gesehen. Was ist er jetzt, ein Löwe oder ein Lamm? Er ist beides. Er ist ein Löwenlamm. Er ist ein Löwe, um Satan zu besiegen. Aber er ist ein Lamm für uns, für das Vollbringen der Erlösung. Er ist ein Löwenlamm. Weil Christus die Probleme der Rebellion Satans und des Sündenfalls gelöst hat, ist er würdig, die Schriftrolle der Ökonomie Gottes zu öffnen. Nach dem Wort hat Gott zwei Probleme. Zuerst hatte er das Problem seines Feindes, Satans, der ihm immer wieder sich ihm widersetzt. Und zweitens hat er das Problem des sündigen Menschen, des gefallenen Menschen. Indem er Christus auf die Erde gesandt hat, durch seine Kreuzigung, hat er Satan am Kreuz besiegt. Und jetzt ist er der überwindende Löwe. Als den Löwen hat er Satan besiegt und als das Lamm hat er sein Blut vergossen, um den Menschen zu erlösen. Heute ist er also der Würdige, die Schriftrolle der Ökonomie Gottes zu öffnen. Drittens, das Lamm, der Erlöser, derjenige, der für unsere Sünden am Kreuz geschlachtet wurde, sitzt jetzt auf dem Thron und übt Gottes Verwaltung über das gesamte Universum aus. Ein Lamm, ein Löwe. Das Lamm Gottes ist nicht mehr am Kreuz heute. Nein, es gibt ein Lamm auf dem Thron. Das Lamm am Kreuz wurde geschlachtet und hat sein Blut für uns vergossen. Er war das Sündopfer für uns. Und dieses Lamm ist nun aufgefahren und sitzt mit Gott auf dem Thron. Er ist ein Lamm auf dem Thron. Und er ist dort und übt Gottes Verwaltung über das ganze Universum aus. Gemäß Kolosser Kapitel 2, als Christus am Kreuz war, in der Szene am Kreuz, hat er die Fürsten, die Autoritäten abgestreift und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat sie zu Schande gemacht und er hat am Kreuz über sie triumphiert. Am Kreuz wurde Satan völlig besiegt. Satan und seine ganzen Kohorten wurden abgestreift. So wie man ein Kleid abstaubt, die den Staub abschüttelt. Er hat ihn öffentlich zu Schande gemacht. Christus war wirklich ein Löwe. Auf der einen Seite ist er ein Lamm. Ein Lamm, das am Kreuz hing und sein Blut vergossen hat. Aber gleichzeitig war er ein wilder, siegreicher Löwe, der Satan besiegt hat. Heute sitzt er auf dem Thron, um Gottes Verwaltung auszuüben. Viertens, wir müssen erkennen, dass der Herr des Universums ein Mensch ist, der Mensch, der Gott Mensch, der Mensch Gott. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Derjenige, der auf dem Thron ist, ist nicht nur Gott, sondern er ist ein Mensch. Er ist der Mensch Gott. Und er rettet uns nicht nur von der Sünde, er versorgt uns nicht nur mit Nahrung, er wächst nicht nur in uns und wandelt uns um, sondern er rettet uns bis zum Äußersten, um uns mit ihm auf den Thron zu bringen. Das ist der höchste Punkt der Errettung Gottes, dass wir zu solch einem Punkt gerettet werden, dass wir mit ihm herrschen und regieren. Wir können an seinem Haupt sein, an seinem Herr sein über dieses Universums teilhaben. Jesus, der Mensch, er ist nicht nur das Haupt, er hat einen Leib, der sich aus all seinen Gläubigen zusammensetzt, die wiedergeborenen Söhne Gottes, die zu seinem Leib wurden. Und heute kann dieser korporative Mensch, das ist Christus, das Haupt mit der Gemeinde, seinem Leib, sitzt auf dem Thron und herrscht über dieses Universum. Wenn wir das sehen, Heilige, werden wir sehen, was für eine gewaltige Verantwortung wir heute haben. Wenn die Gemeinde also ihren Gebetsdienst ausführt, den Dienst ausführt, dazu betet, das ist nicht etwas Kleines. Wir beten nicht von der Erde aus. Wir beten mit Christus vom Himmel aus, auf dem Thron. Wir müssen ausführen, was Christus schon vollbracht hat. Wir beten nicht nur wie arme Bettler und bitten um Hilfe. Nein, wir sitzen mit Christus in den Himmeln als sein Leib, als sein kooperativer Leib, als der universale neue Mensch, um Gottes Verwaltung auszuführen. Ich hoffe, dass mit dieser Erkenntnis unser Gebetsleben erhöht wird. Dann sehen wir, wie wir beten sollen, von welcher Position aus wir beten sollten, aus seiner Auffahrt und vom Thron aus beten. Lob den Herrn für das Löwenlamm. Okay, jetzt Punkt C. In seiner Auffahrt und Thronerhebung ist Christus der Fürst der Könige der Erde. Dass Christus der Fürst der Könige ist, bedeutet, dass er hoch über den irdischen Machthabern steht. Wie wir sehen in der Welt heute, es gibt so viele Machthaber, es gibt so viele Könige, so viele Präsidenten, so viele Premierminister. Scheinbar sind das alles große, mächtige Personen, intelligente Personen, aber sie sind alle Teil der heutigen menschlichen Regierung. Und sie denken, sie sind mächtig, sie sind intelligent, haben so viel Kenntnis, aber jetzt werden alle auf den gleichen Level gebracht, auf Level Null. Sie sind nicht auf dem Thron. Der Gott im Himmel, dieses aufgefahrene Löwenlamm, er ist derjenige, der für Gott seine Verwaltung ausführt. Er ist über allen Königen. Jesus ist der wahre König. Er ist der wahre Herr. Ob es jetzt Hitler ist oder Mussolini oder Stalin, wer auch immer diese mächtigen, schrecklichen Machthaber auf der Erde. Sie sind nicht die wahren Könige. Der wahre König ist Jesus Christus. Er ist der wahre Herrscher. Er ist der Fürst der Könige der Erde. Auch heute, lass uns erinnert sein. Alle benutzen den Kalender von Christus. Der Kalender, der wird gezählt seit der Geburt Christi an. Sie wissen vielleicht nicht, dass dem Kalender, dem Sie folgen, unter dessen Herrschaft stehen Sie. Ohne dass Sie es wissen, stehen Sie eigentlich unter der Herrschaft Jesu Christi, weil Sie seinen Kalender benutzen. Sie folgen seinem Kalender. Weil Christus der Fürst der Könige ist, Punkt 2. Die irdischen Machthaber sind nicht die wahren Herrscher. Christus, der König der Könige und der Herr der Herren, ist der wahre Machthaber. Offenbarung 19,16. Dort heißt es, sein auf seinem Kleid, auf seinem Gewand gab es eine Inschrift. Er ist der König der Könige und er ist der Herr der Herren. Lobt den Herrn für solch einen Christus. Er ist der König der Könige und er ist der Herr der Herren. Drittens, als der Fürst der Könige der Erde führt Christus Gottes Verwaltung aus durch die sieben Geister, die vor dem Thron Gottes brennen. Wir wissen jetzt, dass wir im Zeitalter der Offenbarung sind. Da ist alles verstärkt. Die Vision von Christus ist verstärkt. Er ist nicht mehr dieser liebliche, süße Christus. Er wurde verstärkt. Er ist der Überwindende. Er ist das besiegende Löwenlamm. Und ebenso der Geist Gottes wird jetzt die sieben Geister Gottes genannt. Die sieben Geister Gottes sind jetzt vor dem Thron Gottes, wie sieben Feuerflammen. Das sind nicht sieben getrennte, separate Geister. Nein, das ist der eine Geist Gottes, der siebenfach verstärkt wurde in dem finsteren Zeitalter. Das ist so wie ein Dimmschalter, den wir vielleicht bei uns zu Hause haben. Heute im Zeitalter der Offenbarung sind wir in einem sehr finsteren Zeitalter und da wurde der Geist Gottes verstärkt, er wurde zu siebenfach verstärkt, um zu den sieben Geistern zu werden. Und das sind sieben Feuerflammen, die brennen vor dem Thron Gottes. Und ich glaube, dass diese Feuerflammen sind nicht wie eine Kerze, die so ein bisschen vor sich hin brennt. Nein, das ist ein intensives Brennen vor dem Thron. Und Offenbarung sagt uns auch, dass diese sieben Geister gesandt sind über die ganze Erde. Sie sind nicht nur vor dem Thron Gottes, sondern sie wurden ausgesandt, überall über die Erde. Nach China, nach Korea, nach Nordkorea, nach Russland, nach Afrika. Heute ist es mir klarer als je zuvor. Es gibt diese sieben Geister Gottes und sie brennen als die sieben Feuerfackeln. Und sie wurden ausgesandt auf die ganze Erde, um Gottes Verwaltung auszuführen. Alle Weltherrscher stehen unter der Feuerflamme der sieben Geister. Glaubt ihr das? Ich glaube das wirklich. Ich sage es euch. Ich sehe die Herrscher. Sie wissen gar nicht, was sie tun sollen. Sie versuchen Pläne zu machen. Sie versuchen dieses zu tun oder jenes zu tun. Es nützt alles nichts. Das Feuer hier ist nicht nur dazu, dich zu wärmen, dich ein bisschen Wärme zu geben. Nein, dieses Feuer ist dazu da, zu brennen. Dieses Feuer macht dich sehr, also es ist schön, neben einem Schmineefeuer zu sein, ein Kaminfeuer, aber neben einem brennenden Haus zu sein, das ist nicht sehr angenehm. Egal, ob es jetzt die Präsidenten oder die Herrscher sind, alle fühlen sich so ein bisschen unangenehm, unruhig. Wir sind alle ein wenig unruhig, wie wir leben, wie wir uns verhalten. Es gibt eine unsichtbare Flamme, die brennt. Alle Herrscher, alle Fürsten und Könige sind unter dem Brennen dieser sieben Geister. Sie sind alle so beunruhigt. Was geschieht eigentlich? Weil es diese sieben Feuerfackeln gibt, die brennen. B. Die Weltsituation und die internationalen Angelegenheiten stehen unter der Feuerflamme der sieben Lampen von Feuer, der sieben Geister Gottes. Heute wegen dieser Pandemie, wegen diesem Coronavirus, hat sich ausgebreitet auf der ganzen Erde und er behandelt alle gleich. Wir sind nicht mehr getrennt durch Grenzen, nein, alle werden gleich behandelt. Und die ganze Weltsituation wird gebrannt von diesem Virus. Es ist egal, wo du wohnst. Diese sieben Geister als Feuerflammen brennen in jedem Kontinent, in jeder Nation. Die ganze Weltsituation, die internationalen Angelegenheiten stehen unter der Feuerflamme der sieben Lampen von Feuer. Ich glaube, in den kommenden Tagen, ich bin kein Prophet, um etwas vorherzusagen, aber wir wissen, wir leben in den Endzeiten. Deshalb beschleunigt der Herr den Prozess, um seine Ökonomie zu vollenden, um dieses Zeitalter abzuschließen, damit er sein Königreich auf die Erde bringen kann. Und die sieben Geister sind am Wirken. Sie wirken dynamisch, sie wirken kräftig, um alle Länder, sie bewirken, dass alle Länder gerichtet werden, gebrannt werden, damit alle aufmerksam sind. Niemand kann mehr unsorgfältig oder locker sein. Punkt C. Wir müssen erkennen, dass die sieben Geister Gottes vor dem Thron brennen. Nicht nur in Bezug auf die Gemeinden, sondern auch in Bezug auf die Weltsituation für die Gemeinden. Ich habe noch nie erkannt, dass die sieben Geister etwas zu tun haben mit der Weltsituation. Die sieben Geister, ich dachte, die sieben Geister sind vor allem für die Gemeinden, um uns vorzubereiten, um uns zum Brennen zu bringen. Aber hier in unserem Studium in diesen Tagen sehen wir, dass die sieben Geister ausgesandt wurden auf die ganze Erde, um eine Situation hervorzubringen, um das Gericht auszuführen, das gebraucht wird über diese rebellische Erde und auch um Gottes Volk zu reinigen, damit sie die goldenen Leuchter sein können, um das Zeugnis Jesu zu tragen. Diese sieben Geister Gottes sind also nicht nur dazu da, sich um das Bedürfnis der Gemeinden zu kümmern, sondern auch um die Weltsituation heute damit umzugehen. So, ich hoffe, dass wir durch dieses Wort alle erleuchtet sein können, dass wir alle in solch ein Sehen hineingebracht werden, dass wir diese Vision sehen, zuerst vom Thron Gottes im Himmel, der Thron der Autorität Gottes, und damit wir auch sehen, das geistliche Geschehen, den geistlichen Kampf, der geschieht hinter dem physischen. Und um auch Christus zu sehen, den Gott Menschen, das Löwenlamm, der nicht nur die Erlösung vollbracht hat, sondern der jetzt herrscht und regiert. Er ist erhoben, er ist auf dem Thron und jetzt hat er die sieben Geister ausgesandt als die sieben Feuerfackeln, Lampen von Feuer, um die Menschen unruhig zu machen, um sie bereit zu machen für die letzten Tage. Das wird eine Zeit sein. Es wird die Schlacht bei Harmagedon geben. All die Länder werden dort sein. Die Länder vom Norden, die Länder vom Osten und natürlich Europa ist ein entscheidender Ort, der zusammenkommen muss. Heilige, wir leben wirklich in einer sehr besonderen Zeit. Möge der Herr uns die Barmherzigkeit geben, in diese Sicht, in diese Vision einzutreten. Das sind keine gewöhnlichen Visionen, das sind ganz besondere Visionen, die mit Gottes Vorangehen zu tun haben, die mit der Weltsituation heute zu tun haben, mit seinem Plan und seinem Vorsatz auszuführen. Möge der Herr uns durch dieses Wort versorgen. Amen.